Hallo, Herr Zarke.
Hallo.
Was beinhalten der Begriff Notfallbegleitung und der Begriff Notfallseelsorge?
Notfallbegleitung und Notfallseelsorge ist eigentlich das Gleiche. Es ist nur so, dass in Erfurt zum Beispiel ja vielleicht noch 20% Christen leben und deshalb unter Seelsorge oft missverstanden wird, jetzt kommt jemand, der mich missionieren will. Und um das zu umgehen, hat sich also in Erfurt die Notfallbegleitung gegründet, um also deutlich zu machen, uns geht es nicht um Mission, sondern wir wollen bei den Menschen sein und wollen sie in ihrer jeweiligen Situation begleiten.
Wie hat sich diese Notfallbegleitung, diese Notfallhilfe entwickelt?
Der Auslöser hier in Erfurt war der Amoklauf am Gutenberg-Gymnasium. Da hat man gemerkt, es ist ganz dringend nötig, dass wir Notfallbegleitung oder Notfallseelsorge brauchen. Und es gab also dann 3 Initiatoren, die sich zusammengetan haben. Das war einmal die Stadt Erfurt, der Evangelische Kirchenkreis Erfurt und das katholische Dekanat. Und das sind also auch die finanziellen Träger der Notfallbegleitung. Wir selbst sind eine Fachgruppe der Freiwilligen Feuerwehr und sind also auch über die Freiwillige Feuerwehr versichert bei Schäden, die wir bei Einsätzen vielleicht erleiden. Und das ist also unsere fachliche Begleitung.
Gab es vorher in Thüringen keine Notfallbegleitung?
Also die Notfallbegleitung ist wahrscheinlich unterschiedlich entstanden in den einzelnen Gebieten. Das hing also je nachdem an den Organisatoren, die Notfallseelsorge oder Notfallbegleitung gegründet haben. Aber oft waren es also so bestimmte Ereignisse, die das ausgelöst haben.
Sie sprachen schon von der Freiwilligen Feuerwehr, die hinter Ihnen steht. Sind die Notfallbegleitungsleute alles Ehrenamtler?
Ja, die Notfallbegleitungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind alle ehrenamtlich tätig und haben also auch alle eine Ausbildung als Notfallseelsorger, die dazu nötig ist, um überhaupt diesen Dienst tun zu können.
Wer ist in Thüringen für die Notfallbegleitung, die Notfallseelsorge zuständig?
Die Notfallbegleitung oder Notfallseelsorge wird also mit koordiniert über die Landeskirche. Da ist also der Landespolizeipfarrer, der auch gleichzeitig für die Notfallseelsorge zuständig ist, der Pfarrer Jochen Heinecke, angestellt direkt für diese Tätigkeit, um also die unterschiedlichen Teams der Notfallseelsorge, Notfallbegleitung oder auch Krisenintervention zu koordinieren und das also auch unter einen Hut zu bringen. Es gibt also dann so in der Regel einmal im Vierteljahr eine Teamleitersitzung, wo alle Teamleiter aus ganz Thüringen zusammenkommen im Landeskirchenamt und mit dem Jochen Heinecke zusammen ihre Probleme besprechen.
Wie viele Notfallbegleitungsgruppen gibt es hier pauschal in Thüringen?
Eigentlich in jedem Landkreis gibt es eine Gruppe.
Und wie viele Leute sind das so insgesamt?
Das ist ganz unterschiedlich. Wir sind hier in Erfurt gut aufgestellt, sind ungefähr 32. In manchen Landkreisen sind es also 5 bis 10. Es ist also ganz unterschiedlich, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort tätig sind.
Mit welcher Ausbildung kann eine Hilfeperson eingesetzt werden?
Ja, das ist eine standardisierte Ausbildung, die es also für ganz Deutschland so gibt. Und das sind 3 Wochenenden, wo also in 3 Kursen diese Fähigkeiten vermittelt werden, wie wir also mit Menschen in ihren unterschiedlichen Situationen umgehen können, was also wichtig ist, was zu beachten ist. Ja, mit vielen Rollenspielen eine ganz interessante und spannende Ausbildung, die Voraussetzung ist, um überhaupt in so einem Team mitarbeiten zu können.
Wenn denn eine Person das Interesse hat, in einem Notfallbegleitungsteam mitzuarbeiten und auch diese Ausbildung gerne durchführen möchte, welche Voraussetzungen müsste diese Person mitbringen, um dieser Hilfe überhaupt leisten zu können?
Ja, die Person sollte vom Alter erstmal zwischen 25 und 70 Jahren alt sein. Und sie sollte physisch und psychisch gut belastbar sein. Ja, dann muss sie also diese Ausbildung machen und vor der Ausbildung gibt es also mit dem jeweiligen Teamleiter und dem Supervisor, der also für ein Team zuständig ist, noch ein Gespräch, wo schon im Vorhinein die Eignung festgestellt wird, ob die jeweilige Person, die Interesse hat, auch überhaupt geeignet ist, so eine Tätigkeit auszuüben.
Wann und wo wird die Notfallhilfe benötigt?
Es gibt also ganz viele unterschiedliche Einsatzsituationen. Sehr häufig sind wir im häuslichen Bereich tätig, etwa nach erfolgloser Reanimation, wo wir Angehörige begleiten, die also ganz unmittelbar mit dem Verstorbenen zusammengelebt haben. Dann, was besonders schwierig ist, ist also auch die Begleitung von Eltern nach plötzlichem Kindstod. Dann sind wir unterwegs mit der Polizei, wenn es darum geht, Todesnachrichten an Angehörige zu überbringen. Das übernimmt die Polizei und wir bleiben dann dort bei den Betroffenen und begleiten sie so lange, bis sie also durch andere Angehörige weiter begleitet werden können, weil die Polizisten meistens dann wieder zu einem anderen Einsatz unterwegs sind und aufbrechen müssen. Ja, dann sind wir auch bei Unfällen angefragt, wo es also zu Todesfällen oder Personenschäden gekommen ist, dass wir also Leute, die diesen Unfall gesehen haben oder damit beteiligt waren, begleiten. Es ist auch so, dass wir Unfallverursacher begleiten. Dann gibt es also auch die Möglichkeit, wenn Naturkatastrophen sind oder Brände und es sind dort also Leute zu betreuen, die ihre Wohnung verlassen mussten, dann werden die also auch begleitet, solange bis für sie sich wieder etwas ergeben hat, wo sie also anderweitig unterkommen können und Wohnung finden können. Ein großes Einsatzgebiet ist also auch die Begleitung von Angehörigen, wo ein Angehöriger Suizid begangen hat.
Müssen Sie bei Fällen in einer Klinik auch mal in einer Klinik Hilfe leisten?
Also hier in Erfurt gibt es so eine Vereinbarung, dass auch Leute der Notfallbegleitung dabei sind, wenn Angehörige begleitet werden, wo medizinische Geräte abgeschaltet werden und derjenige dann auch verstirbt. Die Angehörigen werden also dann betreut und begleitet in dieser ganzen schwierigen Situation.
Wer darf die Notfallhilfe anfordern?
Wir werden also ausschließlich über die Rettungsleitstellen angefordert. Für uns in Erfurt ist das also die Rettungsleitstelle der Feuerwehr. Und wir werden über Handy informiert, wenn ein Einsatz für uns ist. Und dann bekommt also jeder eine Einsatznummer und Ort und Geschehen geschildert. Und wir machen uns dann also auf den Weg zu der jeweiligen Ereignisstelle, um dann die betroffenen Menschen zu begleiten. Wenn der Einsatz beendet ist, müssen wir uns auch wieder bei der Rettungsleitstelle melden, dass der Einsatz beendet ist, damit die Rettungsleitstelle weiß, derjenige kann wieder angefordert werden zu einem anderen Einsatz und er ist also auch wieder gut zu Hause angekommen.
Darf auch eine Polizeidienststelle Sie anfordern?
Also das ist schon passiert, aber wir dringen darauf, dass das dann über die Rettungsleitstelle geschieht, einfach weil wir diese Einsatznummer brauchen. Das hat also versicherungsrechtliche Gründe. Sobald wir also die Einsatznummer haben, sind wir also für diesen Einsatz dann auch versichert. Falls es also für uns selbst zu einem Schaden kommt, dass wir einen Unfall auf dem Weg haben oder auch etwas anderes ist, das ist also wichtig, dass das über die Rettungsleitstelle geschieht.
Auf dem Weg zum Einsatzort, benutzen Sie da ein privates Fahrzeug oder dürfen Sie bei den Einsatzfahrzeugen mitfahren?
Also meistens sind es private Fahrzeuge, die wir benutzen. Wenn es innerhalb der Stadt ist, ist es auch möglich, mit einem öffentlichen Verkehrsmittel dorthin zu fahren. Und bei Unfällen, die auf der Autobahn sind, dann wäre es also ziemlich aussichtslos, mit einem eigenen PKW dort zu der Unfallstelle zu kommen. Dann ist also auch die Möglichkeit, dass die Feuerwehr uns an den Einsatzort fährt oder auch die Polizei.
Wenn Sie an einem Einsatzort angekommen sind und dort die Hilfe leisten, wie gehen Sie mit Personen um, die vielleicht nur schauen wollen, die, naja, sie in der Hilfeleistung beeinträchtigen oder die sie vielleicht sogar auch beleidigen?
Also wir sind ja in erster Linie für die Betroffenen, für die Opfer da. Und das ist eigentlich die Aufgabe der Polizei, dass die dann solche Gaffer oder auch Leute, die also dort nur etwas sehen wollen und womöglich noch Fotos machen wollen, fernhalten. Ich denke, das ist besonders wichtig auch für die Intimsphäre von Leuten, die durch einen Unfall betroffen sind. Und die Feuerwehr versucht also auch oft durch Decken oder andere Sichtblenden, die hochgehalten werden, dann diese Gaffer, wie man sie nennen muss, die also nur sensationslustig sind und etwas von dem Leid möglichst nahe sehen wollen, dann fernzuhalten. Und die beeinträchtigen ja auch oft die Arbeit der Rettungskräfte, sei es Polizei oder medizinischer Rettungsdienst oder Feuerwehr. Also da kann man nur nochmal an die Vernunft appellieren, dass es ganz wichtig ist, dass diejenigen, die verletzt sind, dann ihre Intimsphäre gewahrt bleibt und also dass kein Grund ist, für jemand von außen dort auch noch Fotos zu machen und die womöglich noch ins Netz zu stellen.
Müssen Sie das eigentlich öfter erleben, dass da, naja, mehrere Leute stehen und sensationslustig sind?
Also die gibt's immer. Die halten dann also auf der Gegenfahrbahn an und holen ihre Handys raus und versuchen da also alles zu filmen. Und das ist also auch schwierig. Wenn das dann ins Netz gestellt wird, dann haben also Angehörige oft schon über das Internet Bescheid bekommen. Und die Polizei will also die Todesnachricht überbringen und es ist also dann schon längst bekannt, dass dort jemand ums Leben gekommen ist.
Müssen Sie in solch einem Fall auch dann Begleitung leisten?
Ja, das ist ja oft noch viel schwieriger, weil die Fantasien, die also die Angehörigen dann haben, ja oft noch viel schlimmer sind als die Dinge, die in Wirklichkeit passiert sind. Und da ist also so eine Begleitung sicher schwieriger, aber auch besonders wichtig.
An jedem Einsatzort besteht eine andere Situation. Wie erfolgt die Hilfe direkt vor Ort?
Ja, wenn wir vor Ort kommen, dann müssen wir uns erstmal bei der Einsatzleitung melden. Und der Einsatzleiter weist uns dann zu den Personen, die von uns begleitet oder betreut werden müssen. Und wenn wir sehen, es sind also mehrere Personen, dann können wir über die Rettungsleitstelle noch Mitarbeiter nachfordern, dass also andere Notfallbegleiter noch mit dazugerufen werden, die also dann auch einen größeren Personenkreis betreuen können. Oder manchmal ist es ja auch unterschiedlich, dass Erwachsene und Kinder zu betreuen sind. Da ist es also auch wichtig, dass genügend Notfallbegleiter da sind, dass also sich um die Kinder besonders gekümmert werden kann und auch um die Erwachsenen. Denn das ist dann schon auch ein Unterschied in der Begleitung. Ja, schön ist es natürlich, wenn irgendein Einsatzfahrzeug da ist von der Feuerwehr, wo wir uns dann zurückziehen können oder schon ein Zelt aufgebaut ist, in das wir dann mit den Betroffenen gehen können, um also auch einen Ort zu haben, wo wir also geschützt und in Ruhe miteinander reden können. Das oberste Gebot von unseren Seelsorgeeinsätzen ist ja die Verschwiegenheit, die seelsorgerliche Verschwiegenheit. Und das ist also für jeden, der so einen Einsatz tut, wichtig, dass er also über das, was er dort erlebt und auch erfährt von den Angehörigen, nichts nach außen weitergibt, also schon gar nicht an Presse oder an andere Einrichtungen, sondern diese seelsorgerliche Verschwiegenheit, die ist ganz wichtig für den Schutz derjenigen, die wir begleiten.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Sie lassen die Leute erstmal reden?
Ja, das ist also das Wichtigste, dass wir zuhören, die Leute erstmal reden lassen. Und das passiert also oft, dass ganz viel erstmal geschildert wird, was sie erlebt haben, was so ganz spontane Sorgen sind, Verständigung von Angehörigen und diese Dinge, die also jemand beschäftigen, der also von so einem unverhofften Ereignis betroffen ist.
Wie lange dauert jetzt diese Hilfe vor Ort oder wann dürfen Sie wieder abrücken?
Ja, das ist also ganz unterschiedlich. Oft ist es ja so, dass wir erstmal demjenigen das klar machen und vermitteln müssen, dass der Angehörige wirklich tot ist. Das ist ja das Unbegreifliche, wenn man in so eine Situation gerät, dass also ein Mensch, der einem so nahe steht, sein Leben verloren hat, das überhaupt zu realisieren, derjenige ist tot. Und das ist also so eine ganz wichtige Aufgabe von uns, das dem Betroffenen erstmal klar zu machen, der Angehörige von dir ist nicht mehr am Leben, er ist wirklich tot. Und wenn derjenige das erstmal selbst aussprechen kann, dass derjenige tot ist, dann ist es also schon mal ein wichtiger Schritt, dass dieses Ereignis auch realisiert wurde. Und wir sind auch dazu da, dass wir also Rituale anbieten oder auch Rituale der Betroffenen aufnehmen, um also ja eine Verabschiedung vielleicht von dem Verstorbenen zu begleiten oder auch dazu zu ermutigen, Abschied zu nehmen von den Verstorbenen. Denn das ist also wissenschaftlich erkannt worden, dass es also für die Verarbeitung der Trauer und für die Trauerarbeit ganz wichtig ist, dass man sich also auch von dem Verstorbenen verabschiedet und ihn also nochmal gesehen hat, vielleicht einige Dinge auch nochmal sagen kann, die einem wichtig waren und auf dem Herzen liegen. Ja, wir zünden dann eine Kerze an und versuchen also diesen Prozess auch mit zu begleiten und demjenigen das auch zu ermöglichen, den Angehörigen ja nochmal zu sehen und von ihm Abschied zu nehmen.
Und wie ist das jetzt bei anderen Notfallereignissen mit der Begleitung?
Ja, wir sind eigentlich dazu da, um erste Hilfe für die Seele zu leisten und Wege aufzuzeigen, die möglich sind, die Betroffenen weitergehen können. Wir haben also eine ganze Reihe so von Adressen, die wir weitergeben können, von Selbsthilfegruppen oder auch von Hospizdiensten oder anderen Einrichtungen, auch von der Telefonseelsorge, wo sich dann Betroffene im Anschluss an unsere Begleitung hinwenden können und von dort her auch Hilfe erfahren können.
Und wie lange dauert jetzt solch eine Begleitung?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Das kann also so von 1,5 Stunden auch bis zu 4-5 Stunden gehen, je nachdem, wie schnell sich ein soziales Netz auch wieder aufbauen lässt, wo also vielleicht Nachbarn oder Freunde oder Verwandte da sein können, die also dann die Begleitung übernehmen und für die jeweils Betroffenen dann da sind und sie weiter begleiten.
Gibt es eine Begleitung einer Person über einen längeren Zeitraum?
Wir sind also dazu da, erste Hilfe für die Seele zu leisten. Das heißt also, in den ersten Stunden der Betroffenheit für diejenigen da zu sein, die so ein schweres Ereignis verarbeiten und verkraften müssen. Und wir können dann nur an weitere Hilfsorganisationen verweisen oder vermitteln. Vielleicht also auch an andere Seelsorger, die sich dann vor Ort um diejenigen kümmern können. Wir selbst sind also da auch nicht in der Lage, als ehrenamtliche Mitarbeiter jemand über einen längeren Zeitraum zu begleiten. Und oft ist ja auch eine Therapie nötig, die also dann auch nur von Fachkräften durchgeführt werden kann. Und dafür sind wir also auch nicht ausgebildet, um so eine Therapie dann anzubieten und zu unternehmen.
Wie kann eine Hilfeperson die bei einem Notfall erlebte Situation verarbeiten?
Ja, für uns ist das ja oft auch schwierig, das, was wir erlebt und gesehen haben, zu verarbeiten. Das beschäftigt einen ja im Nachhinein dann noch. Oft, wenn man dann zu Hause ist, dann geht das nachts einem nochmal durch den Kopf. Und es ist also die Möglichkeit, dass man innerhalb der Gruppe aufgefangen wird, dass man die Möglichkeit hat, mit anderen in seinem Team über das Erlebte zu sprechen. Und es gibt auch in jedem Team einen Supervisor, der als Außenstehender da ist, um diese erlebten Dinge aufzuarbeiten, wo die Fälle, die wir erlebt haben, auch nachbesprochen werden können. Und das ist also schon mal etwas ganz Wichtiges, um also diese Dinge, die wir erlebt haben, auch aufzuarbeiten, mithilfe des Supervisors, der uns da begleitet.
Würde diese Supervisor-Person auch für einen längeren Zeitraum bereitstehen?
Ja, das ist also dann auch möglich, dass wenn jemand wirklich posttraumatische Belastungsstörungen erfahren hat durch seinen Einsatz, dass er also dann entweder durch den Supervisor begleitet wird und Einzelsupervision erfährt oder auch direkt dann psychologische Betreuung erfahren kann. Das ist also so geregelt, dass diese Möglichkeit besteht.
Sind in Thüringen ausreichend Personen zu der Durchführung der Notfallbegleitung der Notfallseelsorger vorhanden?
Ja, es gibt also in jedem Landkreis Teams, die aber unterschiedlich stark sind. Hier in der Stadt, in Erfurt oder auch in Jena, da sind die Teams sehr gut aufgestellt. Es gibt also auch immer wieder Nachfragen von Leuten, die gern so eine Notfallseelsorgeausbildung machen wollen und in so einem Notfallbegleitungsteam mitarbeiten wollen. Aber im ländlichen Raum ist es oft schwierig, die Teams zu besetzen. Und wir haben ja einen Dienst, der also 24 Stunden rund um die Uhr ein Dienst ist. Wir haben das bei uns so geregelt, dass wir 12 Stunden Dienst haben von 6 bis 18 Uhr oder von 18 Uhr bis früh um 6. Und dazu kann man sich dann in die Dienstpläne eintragen. Und wir versuchen also dann für einen ganzen Monat immer so einen Dienstplan zu erstellen, damit die Rettungsleitstelle dann die entsprechenden Leute, die sich für die Tage für den Dienst eingetragen haben, auch anrufen kann und sie benachrichtigen kann.
Herr Zarker, vielen Dank für das Gespräch.
Bitteschön, gerne geschehen.